ARD.
SWR Kultur. Forum. Runter vom Abstellgleis. Wie altern wir in Würde? Im Studio ist Kerstin Bachtler. Schrumpelige Haut, Tränensäcke, Rollator. So könnte man einen alten Menschen karikieren. Besonders nett ist es nicht, denn schließlich werden wir alle einmal alt und sehen dann natürlich auch nicht mehr so aus wie mit 20. Aber darf man sich deswegen über alte Menschen lustig machen? Und wo sind die Grenzen? Das Deutsche Kabarettarchiv in Mainz beleuchtet diese Frage im Moment mit einer Doppelausstellung zum Alter im Kabarett und in der Karikatur. Diese Ausstellung ist dort in Mainz bis Ende Juni noch zu sehen. Und gleichzeitig hat auch die Bundesregierung gerade eine Kampagne gegen Altersdiskriminierung von Frauen gestartet. Wie also umgehen mit der Tatsache, dass sich das Altwerden nun mal nicht leugnen und auch nicht schönreden lässt? Darum geht es hier im Forum von SWR Kultur. Und unsere Gäste sind Dr. Dr. Franziska Polanski. Sie ist Ärztin, Autorin und Kuratorin der Doppelausstellung Alter über das Alter in Karikatur und Kabarett. Außerdem der Gerontologe Professor Mike Martin. Er hat an der Uni Zürich das Healthy Longevity Center gegründet, übersetzt also etwa das Zentrum für gesundes, langes Leben. Und mit dabei ist Silke Burmeester. Sie ist Publizistin und Moderatorin und beschäftigt sich unter anderem mit dem Thema Alter in den Medien. Ja, Frau Burmeester, Sie haben vor 4 Jahren etwa das Online-Magazin Palais Flux gegründet. Es richtet sich an Frauen ab 47. Heißt es denn, ist man als Frau ab 47 alt?
Nee, aber da ist man im richtigen Alter dafür, dass der Spaß bei uns losgeht.
Warum haben Sie dieses Alter gewählt? Warum genau für Frauen ab 47?
Also Palais Flux ist, also wir reden ja, wenn wir über Frauen reden, dann ist das Thema Wechseljahren ganz entscheidendes. Und mit den Wechseljahren, das ist eine Zeit großer, großer Umbrüche, nicht nur körperlicher, sondern auch für viele Frauen, was die Lebenssituation anbelangt. Und es ist mitunter eine sehr schwierige Zeit. Und es geht darum, das abzubilden bei Palais Flux. Wir greifen das auf, wir bilden das ab. Wir versuchen dem auch mit Humor zu begegnen und zu antworten. Und dann war die Überlegung, ja, na, ab welcher Altersspanne ist das oder für welche Frauen? Da habe ich gedacht, na, ab 50, das klingt halt total, für Frauen ab 50 klingt nach Bild der Frau. Wir sind poppig, wir sind peppig, wir sind toll. Und da ist 47 einfach eine super Zahl.
Sie haben unter anderem für Film und Fernsehen gearbeitet und das ist auch eins Ihrer Schwerpunktthemen, zum Beispiel in Ihrer letzten Kampagne. Und da haben Sie ja festgestellt, Film und Fernsehen verbreiten ein klischeehaftes Frauenaltersbild. Da haben wir zum Beispiel fröhliche Omas oder verbitterte, weil geschiedene Frauen. Wir haben herrische Chefinnen ohne Freunde, so in diesem Alter um die 50. Aber wie viel hat das mit der Lebenswirklichkeit dieser 21 Millionen Frauen über 47 in Deutschland zu tun?
Das ist genau unser Ansatzpunkt. Also diese Kampagne Let's Change the Picture haben wir initiiert zusammen mit der Schauspielerin Gesine Zukowski. Das ging auf einen Text zurück, den ich für Zeit Online geschrieben hatte und da hatte Gesine sich gemeldet und die sagte auch, dass auch für die Schauspielerin das ganz schwierig ist, also wahnsinnig frustrierend, nur diese eingeschränkten Frauenbilder verkörpern zu können, die eben nichts mit unserer Lebensrealität zu tun haben oder sehr wenig. Denn, und das merke ich auch bei Palais Flux, also wir sind eine offene Plattform, da können Frauen sich beteiligen, die können mitmachen und die Frauen, die da andocken, die haben so interessante Lebenssituationen, so vielfältig, also im Guten wie im Schlechten. Und das finden wir da nicht wieder. Und dann reden wir natürlich über öffentlich-rechtlichen Rundfunk und einen Medienstaatsvertrag und die Aufgabe, Gesellschaft abzubilden. Und da haben wir gesagt, es kann nicht sein, dass ihr mit einem Alter, also mit einem Frauenbild aus den 90ern kommt, was sehr heterosexuell männerorientiert ist. Also ne, es dreht sich immer alles um den Mann und die Frau definiert sich über den Mann. Wir sind ganz anders. Wir wollen, dass das gezeigt wird. Und das war sozusagen der Kern dieser Kampagne.
Frau Polanski, Ihre Ausstellung, die trägt den Titel Alter, Ausrufezeichen. Das ist so ein Spruch, den kenne ich von meinen Kindern, so ey Alter. Das ist eine preisgekrönte Ausstellung, die zeigt viele Karikaturen und auch Kabarettstückchen. Und da wird man zum Beispiel ja direkt mit diesen klischeebeladenen Sätzen konfrontiert. Welche sind denn das zum Beispiel? Was begegnet einem da?
Nun, die Ausstellung dreht sich um Altersstereotype, die im Humor gleichsam automatisch hervorplatzen. Das ist eine ganz besondere Eigenart des Humors, dass er mit Stereotypen funktioniert und kein Nachteil, sondern das gehört zur Technik des Humors. Und da werden alle möglichen Stereotype aufgenommen, die eben vor allen Dingen wir unbewusst in unseren emotionalen Hinterstuben haben, zu dem der Humor einen großen Bezug hat. Und die brechen gleichsam hervor. Also sie sind in uns unterbewusst vorhanden und auch in der Gesellschaft, so mehr unter den rationalen Diskursen. Und die nehmen die Künstler auf, die Künstler der komischen Kunst, das war schon immer so in der Komödie, der Geizige, der eingebildete Kranke, das sind alles Typen, Stereotypen auch. Und hier kommen natürlich viele Stereotypen, zum Beispiel, die sich natürlich mit den körperlichen Veränderungen befassen vor. Es kommt auch die Vergesslichkeit vor und es kommt der ewig währende Generationenkonflikt vor, der ja auch schon bald ein Stereotyp ist. Es kommen die Lust nach dem Jungbrunnen kommt vor, die Anti-Aging-Methoden. Diese Ergebnisse werden sozusagen kritisch ausgestellt.
Lachen denn wirklich alle, die in diese Ausstellung kommen, oder tun diese Witze und Karikaturen nicht auch manchmal weh?
Also ich war nicht bei allen dabei, aber die Reaktionen sind ganz, ganz überwiegend positiv. Der Humor ist so unterschiedlich, wie die Menschen sind. So hat jeder im Grunde genommen einen anderen Humor. Ein Humorforscher hat mal gesagt, das ist wieder genetische Fingerabdruck. Und da stimme ich zu. Man könnte den Humor zu Fahndungszwecken verwenden. Gut, also Scherz beiseite. Nein, es ist sehr verschieden. Und natürlich gibt es Fragen des Geschmacks. Was zeigt man? Das ist eine ganz wichtige Sache. Lustig machen, das betrifft vielleicht mehr so Witze oder irgendwas. Wir haben es hier mit wirklich komischer Kunst zu tun. Und das ist eine ganz wunderbare Sache, weil sie gerade Dinge wie zum Beispiel die menschliche Vergänglichkeit und existenzielle Fragen des Menschen, die werden im Humor schon immer in unserer Kultur- und Geistesgeschichte behandelt. Thomas Bernhard hat einmal gesagt, die Motivation fürs Komödienschreiben sei, das Unerträgliche erträglich zu machen, der Todesangst zu entkommen. Also wir haben es hier mit komischer Kunst zu tun. Und es ist eine wunderbare Fähigkeit des Menschen, seine existenziellsten Fragen und Ängste durch den Humor zu verarbeiten.
Herr Martin, Sie als Gerontologe, aber vor allem auch als Mann in dieser Runde. Sie müssen uns Frauen jetzt berichten, ob Männer denn eigentlich mit den gleichen Altersklischees zu kämpfen haben wie Frauen, oder wie erleben Sie das? Was gibt es da für Unterschiede?
Ehrlich gesagt kann ich da gar nicht so viel dazu sagen, da ich mich mit dieser Frage gar noch nicht beschäftigt habe. Aber ich glaube schon, dass man sehr wohl davon ausgehen kann, dass es zum Beispiel Stereotypen, also Übergeneralisierungen, auch in der Forschung gibt, also nicht nur in den Medien oder in anderen Bereichen. Und dass diese Stereotypen in der Forschung auch dazu führen, dass diese Stereotype immer wieder auch repliziert werden. Das ist auch der Grund, warum wir in unserem Forschungs- und Innovationsökosystem sagen, wir brauchen bessere Daten über die Vielfältigkeit dessen, was Altern und Langlebigkeit ausmacht, und nicht immer diese Vereinfachungen, weil jede Innovation am Ende ja auch auf Forschung beruht. Und wenn die Forschung vereinfacht, dann ist auch die Innovation nicht erfolgversprechend. Also müssen wir genau in die andere Richtung gehen, was jetzt die beiden anderen Positionen auch waren, diese Vielfältigkeit auch abzubilden. Das ist das eine. Aber damit es nicht bei Appellen bleibt, müssen wir auch einen Anreiz schaffen, sozusagen zeigen, was es für Vorteile bringt, diese Vielfältigkeit in den Blick zu nehmen.
Vielleicht, wenn Sie gerade noch mal ein bisschen in Stichworten umreißen, was es da so für Ergebnisse schon gibt in Ihrem Forschungsprojekt. Sie haben ja gerade gesagt, Sie untersuchen genau diese Altersstereotype, woher sie kommen, welche das überhaupt sind. Was sind da Ihre Ergebnisse?
Ja, man kann da sozusagen bei sich selbst in der Forschung anfangen. Wenn wir Ergebnisse sehen oder wenn Sie Ergebnisse sehen, die in der Öffentlichkeit berichtet werden, was weiß man denn über die 65-Plus-Jährigen oder die 47-Plus-Jährigen oder die 75-Plus-Jährigen? Hier ist mal ein Beispiel: immer wenn man in der Schweiz schaut, dann ist die Altersgruppe von 65 plus ist von 65 bis 115. Also 50 Jahre werden sozusagen in einer Altersgruppe zusammengefasst. Stellen Sie sich vor, das würden wir machen. Welche Maßnahme ist denn wirksam für 0 bis 50-jährige Personen? Da wird sich jeder totlachen. Ja. Aber wenn wir das für diese Altersgruppe machen, dann wundert es scheinbar niemand. Also da sieht man, dass es sehr oft gar nicht wahrgenommen wird, dass wir Stereotypen, auch strukturellen Stereotypen, ausgesetzt sind.
Jetzt will ich gerade mal kurz auf ein paar eigene Erlebnisse von Ihnen eingehen, denn wir sind alle keine 25 mehr und wir hatten alle doch schon Momente, in denen wir uns alt gefühlt haben. Wenn jeder von Ihnen nochmal ein kleines Stichwort vielleicht gibt, was war das und hat Sie das überrascht? Was waren das für Punkte? Wann haben Sie sich alt gefühlt? Frau Polanski, wie war das bei Ihnen?
Also ich muss ganz wirklich sagen, dass ich mich als normaler Mensch fühle und eigentlich das für mich keine Kategorie ist, mit der ich mich ständig auseinandersetze. Aber natürlich wird es von außen einem bewusst gemacht, berufliche Chancen nehmen ab. Das ist natürlich das ganz große Problem. Und ich fand das ganz wunderbar, was Herr Martin gesagt hat, die Stereotype in der Altersforschung, im Forschungsansatz oder in dem Programm, die auch von der Politik in Zusammenarbeit mit der Altersforschung gemacht werden, aktiv altern, das hören wir seit Jahren und Jahrzehnten, das sind Politkonzepte, die gehen meiner Ansicht nach von einem ja eben passiven Bild aus, dass der alte Mensch erstmal aktiviert werden muss. Aber wir sehen das ja auch in der Gruppe von Frau Burmeister. Wir haben ganz aktive Leute, also die sich dagegen natürlich auflehnen, gegen die solche Klischees. Und deswegen finde ich es auch die Altersstereotype, die hinter diesen seniorenpolitischen Programmen stehen und auch in der Altersforschung, wie Herr Martin sagte, die sind mir auch aufgefallen.
Frau Burmeister, haben Sie sich irgendwann schon mal ertappt gefühlt oder richtig alt gefühlt?
Ja, und ich lasse jetzt mal die Hosen runter, denn davon zu erzählen ist nicht schön. Das ist die Situation als Frau, also das ist ja dieses, man hört, das ist ja auch klischeehaft, dieses, man wird als Frau irgendwann nicht mehr gesehen und nicht mehr als attraktiv empfunden. Und für mich war das so, dass ich irgendwann merkte, ich sehe zwar die, weiß ich nicht, End-30er, Anfang 40er, ich sehe die noch, ich will mit denen kommunizieren, aber die sehen mich nicht mehr. Also mein inneres Bild ist, ich gehöre dazu, ich bin dabei, ich bin noch bei euch. Das war so mit Ende 40, glaube ich, ging das los. Und dann zu merken, die sehen mich aber nicht mehr. Das war ein schmerzhafter Moment, diese Einseitigkeit zu begreifen. Und ich glaube, das zieht sich dann häufig auch weiter, weil wir Älteren, und ich bin jetzt 58, wir wollen ja mitunter so viel, aber da ist die Gesellschaft, die steht zum Teil ganz woanders und sagt dann halt, ja, was wollt ihr denn? Und begreift eben nicht, wie Frau Polanski gesagt, dass wir ganz normale Leute sind.
So. Herr Martin, haben Sie noch ein Beispiel aus eigenem Erleben?
Nein, interessanterweise, ich habe mich das auch gefragt, ist das vielleicht so eine Deformation professionell? Aber nein, das habe ich nicht. Also ich denke immer, der Fokus geht bei diesen, oft auch den sogenannten Altersmarkern oder den biologischen Marker, auch immer wieder auf eine Vereinfachung. Man nimmt einfach eine Stichprobe von Leuten mit bestimmten Altern, nimmt irgendeinen Biomarker, Muskelmasse, Knochendichte, was auch immer, und schaut dann, wo eine einzelne Person im Verhältnis zum Durchschnittswert steht. Das Problem ist, das Alter, das chronologische Alter, ist für fast alles, was man messen kann, kein guter Prädiktor. Die Verteilung innerhalb jeder Altersgruppe ist riesengroß. Wir sind selbst zum Beispiel an einer 100-jährigen Studie beteiligt. Da kommt von jeder Frage, die gestellt wird und jedem Test, der gemacht wird, jede Antwortmöglichkeit mindestens einmal vor. Mit anderen Worten, wenn Sie wissen, wie alt jemand ist, selbst wenn Sie wissen, die ist 100, wissen Sie ziemlich wenig über die. Deswegen ist meine Sichtweise eine, wenn ich merke, ich habe weniger oder mehr Muskeln, dann merke ich, ich habe weniger oder mehr Muskeln. Ich schreibe das nicht dem Alter zu. Strukturell gibt's das natürlich. Ich habe mich zu jung gefühlt, zum Beispiel Bundespräsident zu sein, bevor ich 45 war. Aber das war jetzt nicht so ein Problem, weil das wollte ich nicht. Aber worauf ich hinaus will, es gibt natürlich ganz bestimmte strukturelle Altersgrenzen. Einmal, was uns zugänglich rein rechtlich gemacht wird. Und das andere ist, was wir uns selbst sozusagen zubilligen oder wofür wir Anerkennung bekommen. Wenn ich mit 80, ich komme jetzt gerade von der Vorlesung der Seniorinnen-Universität in Zürich, wenn ich mit 80 in eine Vorlesung an der Uni gehe, dann muss ich mich da oft dafür rechtfertigen. Dann ist da eine Hürde, auch wenn es rechtlich möglich ist. Und das merkt man, glaube ich, das ist auch ein erheblicher Effekt, was wir für Gelegenheiten haben, die uns unabhängig von unserem Alter eigentlich ermöglicht werden. Und da ich bisher in der glücklichen Situation war, dass ich eigentlich unabhängig von meinem Alter, bis auf die Tatsache, Bundespräsident zu werden, alles machen konnte, was ich wollte, also Gelegenheiten nutzen konnte, ist diese Begrenzung nie aufgetaucht.
Ja, aber Sie sprechen natürlich auch als eine privilegierte Person, ne? Also aufgrund zum Beispiel Ihrer beruflichen Stellung, sicherlich auch Ihres Einkommens, Ihrer Situation als Mann. Das ist sehr privilegiert.
Ja, aber ich glaube, das ist trotzdem ein interessanter Ansatzpunkt. Es gibt nämlich Studiendaten wiederholt von Becker-Levy und anderen, die zeigen, dass Personen, die zu dem Zeitpunkt genau gleich gesund sind, Die einen sagen, ich habe unabhängig von meinem Alter viele Möglichkeiten, mich zu betätigen, etwas zu tun. Gegenüber solchen, die das nicht tun, macht 7,5 Jahre Lebenserwartungsunterschied. Also die Gelegenheiten, die in der Umgebung sind, sind mindestens, wenn nicht sogar ein größerer Treiber von gesunder Langlebigkeit, wie diese individuellen Faktoren wie Ernährung oder Lebensstil oder andere Dinge.
Frau Polanski, ich möchte noch mal ein bisschen auf diese sehr spannende Doppelausstellung über das Alter eingehen. Die Besucher lachen da über Bilder, über Witze, über Karikaturen. Kunst, haben Sie gesagt, in denen älteren Menschen dargestellt werden, obwohl jeder von uns weiß, wir werden irgendwann alt, wann auch immer man diese Grenze definiert, wann man alt ist. Aber warum lachen wir darüber?
Die Satire greift ja auch Missstände an, die mit dem Alter zusammenhängen, wie Altersdiskriminierung, Infantilisierung in der Pflege oder den Generationenkonflikt. Und das werde ich öfter gefragt, dürfen wir darüber lachen? Nun, psychologisch gesehen ist Lachen ja eine Reaktionsweise, die ganz spontan und automatisch passiert. Wir lachen, wie wir schlucken oder atmen oder niesen. Und das kann man gar nicht verhindern. Insofern stellt sich die Frage des Dürfens nicht. Aber es gibt natürlich Fragen des Geschmacks. Was zeige ich in einer Ausstellung? Und es gibt vor allen Dingen auch Qualität von Komik und Humor. Und da spielt nicht nur die intellektuelle Bildung eine große Rolle, sondern eben auch die Herzensbildung, die soziale Bildung, die Empathie eines Menschen. Und deswegen haben wir da häufig auch großes Auseinanderklaffen von dem Lachen einer Person und seiner intellektuellen Bildung. Und ich möchte das einer ganz kurzen Anekdote verdeutlichen von Fritz Kortner, einem sehr anspruchsvollen Theaterregisseur, der intellektuell natürlich wahnsinnig hochstehend. Der lachte auf einer Probe fürchterlich über einen Witz. Und da wunderte sich der Assistent und sagte, Herr Kortner, Sie haben ja gelacht über diesen Witz. Und da sagte Kortner, jawohl, mein Lieber, aber weit unter meinem Niveau. Und das ist genau das, warum ich diese Ausstellung mache. Ja, es platzen aus unserem Unterbewussten, das kann jeden Menschen treffen, Stereotype hervor und Einstellungen, die wir schon gar nicht mehr zu haben glauben, bewusst.
Sie beschäftigen sich ja schon seit Jahren mit dem Thema. Hat sich denn die Darstellung von Alten in der Karikatur geändert?
Wenig. Wenig. Wir haben eben uralte Stereotype, die sich bis in die antike Komödie zurückverfolgen lassen, den verliebten Alten. Der ist wahnsinnig komisch, eine Figur, die in der Commedia dell'arte, in der komischen Oper, überall kommt die vor und die finden wir in den Karikaturen. Und die Karikaturen, also wir haben ja einen historischen Vergleich auch gemacht in dieser wissenschaftlichen Untersuchung am Marsilius-Kolleg der Universität Heidelberg, die da hinter der Ausstellung steht, hinter dem Konzept, da haben wir keine Änderung zum Besseren, eher zum Schlechteren, also zum Negativeren festgestellt. Und dieser Trend, der wurde auch bestätigt durch eine große Untersuchung, die auch die schon erwähnte Becker-Levy zusammen mit anderen gemacht hat in den Vereinigten Staaten. Es ist ja sehr schwer, an unbewusste Einstellungen heranzukommen, unbewusste Bilder zum Alter. Und diese Altersforscherin hat eine Datenbank mit Millionen Wörtern untersucht, die alle mit alt zu tun haben. Alter, alte Menschen, alt. Und die Konnotation, die Assoziationen, die Menschen damit verbunden haben, wurden in den letzten 200 Jahren nicht besser, sondern schlechter.
Bei der Wahrnehmung des Alters geht es natürlich einmal darum, wie nehmen wir andere Menschen wahr, die wir als alt wahrnehmen, aber auch wie nehmen wir uns selbst wahr. Und Silke Burmeister, Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Mutterblues, mein Kind wird erwachsen und was werde ich? Ein Thema, das mich im Moment sehr interessiert. Meine Kinder sind 14 und 17, das ist genau auch bei uns zu Hause ein Thema. Beginnt denn damit das Altwerden, wenn die Kinder aus dem Haus gehen? Und vor allem, dann kommen wir auch auf dieses Thema eventuell altersbedingte Einsamkeit. Ist das auch so eine große Angst, die dahinter steckt?
Also muss ich sagen, das ist ein sehr persönliches Buch vor dem Hintergrund, dass mich das sehr erwischt hat. Ich gehörte zu diesen Müttern, die sehr gelitten haben, dass das Kind groß wird und sich ablöst. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Weil ich war berufstätig, war wahnsinnig viel unterwegs, ich war erfolgreich. Also ich war überhaupt nicht so eine Mutter. Und dann bin ich draufgekommen, ich habe mein Kind mit 30 bekommen und diese Generation von Frauen, die jetzt die Kinder relativ spät bekommt, wir sind sozusagen die erste Generation, wo dieser Ablöseprozess der Kinder, das Großwerden, in die Zeit unserer Wechseljahre fällt. Und die Wechseljahre, das ist ein Prozess des Abschieds. Und für mich war es so, dieses am Körper zu merken, wenn der Körper sich so stark verändert, der macht Dinge, damit habe ich nicht gerechnet. Und ich kenne den auf eine bestimmte Art und Weise, das ist meine Identität. Dann ist die Frage, wer bin ich, wenn dieser Körper sich jetzt so verändert? Also ich muss mich neu definieren. Ganz banal, jetzt tut mein Knie weh, ich kann keine hohen Schuhe mehr tragen. Da muss ich jetzt meine Kleidung umstellen, aber ich muss vielleicht auch mein Frauenbild überdenken und wie will ich auftreten, wie will ich erscheinen. Da hängt an solchen kleinen Dingen hängt sehr, sehr viel dran und das ist, glaube ich, etwas, was den Alterungsprozess ja ständig begleitet. Das ist ja ein Prozess, es ist was ganz Lebendiges. Ich finde es wahnsinnig spannend und aufregend. Und deswegen bin ich auch dafür, da sehr neugierig drauf zu gucken und zu sagen, hey, das ist ja interessant, guck mal, muss ich jetzt anders machen? Wie gesagt, und die Kinder, wenn die dann gehen, was ist dann mit meiner Beziehung vielleicht, wie allein, wie einsam bin ich? Letztendlich sind es ja Lebensthemen. Und die Mutterrolle aufzugeben, ist in vielen Fällen einfach eine schwierige oder bei mir war es einfach eine sehr, sehr schmerzhafte. Ich war wahnsinnig gern Mutter. Ich fand es toll.
Also meine Kinder sind noch ein kleines Stückchen jünger, sie leben noch bei mir zu Hause, aber ich war auch überrascht, dass meine Kinder interessiert sind an meinem Alterungsprozess. Wir hatten vor einem halben Jahr das Gespräch, dass ich meine Haare bis dahin gefärbt habe und dann fragten mich meine Kinder, wie siehst du eigentlich richtig aus? Und ich musste antworten, ich weiß es nicht. Ich färbe diese Haare seit 25 Jahren, ich habe keine Ahnung und seitdem lasse ich das Graue rauswachsen und bin zutiefst erstaunt, wie viel Weiß da schon dabei ist. Gut, die Kinder finden es super, aber ich bin höchst überrascht vor allem, und da sind wir zurück beim Thema, wie die Menschen darauf reagieren. Viel Irritation, zum Teil auch nicht besonders nette Kommentare. Und die Krönung bisher war, dass eine Freundin zu mir gesagt hat, jetzt hast du dich aufgegeben. Und da frage ich mich schon, was denken diese Menschen und wie viel Korrektur müssen wir vielleicht an uns betreiben, um uns unser Selbstwertgefühl zu bewahren? Oder ich weiß nicht, wer von Ihnen jetzt antworten möchte, aber wie wichtig ist das eben im Alter genau, dass wir uns noch wertvoll fühlen, entweder über das Äußere oder über die inneren Werte? Ich weiß es nicht.
Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir auch diese körperlichen Veränderungen, die wir natürlich nicht als besonders erfreulich empfinden, erstens mal annehmen und dass wir das Altersbild auch nicht zu positiv zeichnen, was die Altersforschung zum Teil gemacht hat. Der Nestor der Altersforschung, Paul Baltes selbst, hat das kritisiert. Das ist ja alles wunderbar, dass man sich da versucht, körperlich gesund zu erhalten und alle Dinge macht, soweit es eben geht. Ist ja auch nicht unendlich beeinflussbar. Und ich glaube, dieses Identifizieren mit dieser Lebensphase, nehmen wir das mal 60 bis 70 oder dann 70, 80, also das fällt natürlich sehr schwer, weil sie eben stigmatisiert wird von außen, aber auch von uns selbst, von unserem eigenen Selbstbild. Und deswegen gibt es wahrscheinlich auch keine einheitliche Bewegung, die sich schon gefunden hat, um dagegen zu protestieren.
Aber es ist natürlich auch die Möglichkeit, dass man lächerlich wird. Also wenn ich denke, dass Menschen sich operieren lassen oder mit Botox arbeiten oder sonst was und dadurch wird man ja, man sieht ja eigentlich nicht jünger aus.
Also ich finde das auch ganz grauenhaft und ich verstehe es nicht. Aber es ist einfach so ein schwieriges Terrain, weil sich ja auch die Selbstwahrnehmung da so unglaublich verschiebt. Aber was ich ganz spannend finde an dem Thema der grauen Haare. Und ich fand es ganz interessant, dass irgendwie Herr Martin ja auch gesagt hat, in seiner Forschung bisher gab es da gar kein Schauen auf Geschlechterunterschiede. Und das Interessante in unserer Gesellschaft ist ja, graue Haare werden bei Männern mit Exzellenz verbunden. Die sind dann reif, eine Firma zu führen, die Welt zu lenken, was weiß ich. Frauen mit grauen Haaren gelten als verbraucht. Also da sind die grauen Haare das Zeichen dafür, dass die Kraft nachgelassen hat und dass wir diese Frau bitte aussortieren. Und das ist was ich halt wirklich ganz, ganz bedenklich und schwierig finde und wo ich denke, wo wir als Gesellschaft wirklich anfangen müssen, drüber nachzudenken, weil wir es uns überhaupt nicht leisten können, also auch aus ökonomischer Sicht, Frauen auszusortieren, nur weil sie graue Haare haben. Wir brauchen Frauen für das Miteinander, wir brauchen sie in der Wirtschaft, keiner kann sich das leisten.
Vielleicht auch eine Sache noch, was das sich erleben als wertvoll oder bedeutsam angeht. Also wenn man sich mal anschaut, was die Erfahrungen sind in diesen Communities, die als Blue Zones bezeichnet werden, also Gegenden auf der Welt, die eine überdurchschnittlich hohe Lebenserwartung haben, dann ist die Beobachtung dort, finde ich, sehr interessant. Dort hat man den Eindruck, in diesen Communities wird nichts dafür getan, damit die Leute möglichst lange leben. Es wird alles dafür getan, damit die Leute möglichst viele Möglichkeiten haben, bedeutsames Handeln zu erfahren und auszuüben. Und die Langlebigkeit ist interessanterweise dann einfach scheinbar das Nebenprodukt von dem Ganzen. Was wir hier häufig machen, habe ich so den Eindruck, wir versuchen erstmal alles Mögliche an Medizin und Sonstigem draufzuwerfen, möglichst lange zu leben. Und dann machen wir uns Gedanken, in welcher Gesellschaft würden wir denn gerne alt werden, statt es genau umgekehrt zu machen. Also erstmal zu schauen, wie können wir dann möglichst viel Bedeutsamkeit produzieren oder Gelegenheit zur Bedeutsamkeit eigentlich schaffen. Und das in den Vordergrund zu stellen.
Runter vom Abstellgleis. Wie altern wir in Würde? SWR Kultur. Sie hören das Forum zum Thema Altersdiskriminierung, wie sie uns in unserer Gesellschaft begegnet und woher auch die Klischees kommen. Bei mir sind zwei Frauen, die sich intensiv mit dem Thema beschäftigen. Frau Dr. Dr. Franziska Polanski, unter anderem Kuratorin der Karikaturenausstellung Alter, die derzeit im Deutschen Kabarettarchiv in Mainz zu sehen ist, und die Publizistin Silke Burmeester, die ein Online-Magazin für Frauen ab 47 gegründet hat. Und wir haben auch einen Mann in der Runde, Professor Mike Martin von der Uni Zürich, der unter anderem erforscht, wie ein gesundes, langes Leben gelingen kann. Herr Martin, Sie haben ja das Healthy Longevity Center gegründet, also ein Institut, in dem Sie unter anderem erforschen, wie ein gesundes, langes Leben aussieht und was wir brauchen, um ein solches zu führen. Was brauchen wir dafür?
Also was wir dafür brauchen, das ist, setzt genau da an, nämlich was ist denn eigentlich das, was für eine einzelne Person in dem Kontext, in dem sie lebt, das, was ihr wichtig ist zu tun. Und das Interessante ist, fast alle Menschen haben etwas, was sie als wertvoll erleben, wenn sie es tun, aber es ist für jeden etwas anderes. Und diese Heterogenität ist aus verschiedenen Gründen in der Forschung unterbelichtet. Also das heißt, es gibt zu wenige Daten darüber, wie unterschiedlich Personen eigentlich sind. Und worauf wir in unserem Healthy Longevity Center hinaus wollen, ist ja Forschung mit Innovation zu verbinden. Und je einfacher man sich das Altersbild macht, desto schlechter sind die Innovationen, die darauf beruhen. Wenn wir wissen, dass in Wirklichkeit nicht eine Lösung für alle passt, weil alle sehr unterschiedlich sind und dennoch auf eine einfache Lösung gehen, dann ist das die Logik ungefähr wie, es gibt mehr ältere Personen in der Bevölkerung, dort ist das Populationsrisiko für Gehbeeinträchtigungen höher als in anderen. Daraus kann man aber nicht schließen, dass 1,7 Millionen Schweizerinnen und Schweizer über 65 Jahren alle gehbehindert sind. Bessere Innovationen hat man dann, wenn man mehr Aspekte innerhalb jeder einzelnen Person überhaupt berücksichtigt. Nur die Forschung alleine macht den Unterschied nicht. Wenn wir sozusagen vor allen Dingen Forschungsgelder bekommen für noch eine Studie, die zeigt, ich habe eine neue Idee, wie man noch früher Demenz erkennen kann, dann lenkt es den Blick natürlich immer wieder auf diesen Erkrankungsaspekt und nur diesen Erkrankungsaspekt. Natürlich kommt das in der Gesamtgruppe statistisch häufiger vor. Es unterschätzt aber, dass die Mehrzahl der Personen gar nicht davon betroffen sind. In der Schweiz zum Beispiel sind geschätzt 130.000 Leute von Demenz betroffen, die älter sind als 65. Das heißt, 1,58 Millionen sind es nicht. Das heißt auch, viele der Innovationen oder die Dinge, die man braucht, liegen in der Umgebung, nicht in der Person. Also deswegen sind die Gelegenheiten, die wir in der Umgebung zur Verfügung stellen, ein ganz zentraler Teil dessen, was wertvolles Handeln eigentlich ausmacht. Und auf diese Stimmen zu hören, was für die Leute wichtig ist, das können wir ja heute. Wir haben heute verschiedene neue technische Möglichkeiten, innerhalb kürzester Zeit für jede einzelne Person in der Bevölkerung solche Daten zu haben und zu erfassen und können dann ja auch bei jedem Einzelnen systematisch maßgeschneidert die Dinge machen, die für jede Person gleich bedeutsam sind, aber für jede Person etwas anderes in dem jeweiligen Kontext.
Sie arbeiten ja auch eng mit der Industrie, also im weitesten Sinne zum Beispiel dem Erwerbsgewerbe, zum Beispiel der Gastronomie zusammen. Da reden wir ja seit längerem in der öffentlichen Diskussion schon drüber, Fachkräftemangel überall. Es wäre nicht schlecht, Menschen, die schon viel Erfahrung haben, da auch einzusetzen. Ist das so ein Ansatz Ihrer Forschung, wo Sie auch konkret, also von der wissenschaftlichen Arbeit in die Realität kommen?
Also das ist auch so eine Vorstellung, die Älteren hätten ganz viele Erfahrungen und die Jüngeren hätten das nicht. Die Älteren hätten keine Ahnung vom Internet und die Jüngeren hätten das. Das ist einfach nicht der Fall. Es gibt ältere Personen, die zum Beispiel das Internet deshalb weniger nutzen, weil es dort keine für sie interessanten Inhalte gibt. Das ist nicht, weil die zu blöd wären dazu. Und es gibt jüngere Personen, die in einem bestimmten Bereich sehr viel mehr Erfahrung haben als ältere und ältere Personen, die in anderen Bereichen gefragt sind. Genau da setzt das Ganze an. Immer dann, wenn wir sagen Generationen, dann verallgemeinern wir. Immer wenn wir sagen, die Älteren haben so viel Erfahrung, die Jüngeren zu wenig, dann verallgemeinern wir und wir verschenken. Der Punkt, ein Kollege von der Partneruniversität hat mir das mal gesagt, er hat gesagt, das ist nicht sozusagen das Problem mit den Altersstereotypen, dass sie moralisch verwerflich sind. Das Problem ist, dass es sich lohnt, würden wir mehr auf diese Heterogenität achten. Dieselbe Person, die eine Gehbeeinträchtigung hat, ist auch die, die an sozialen Kontakten interessiert ist, die anderen gerne etwas beibringen möchte, die sich für bestimmte Dinge engagiert. Also wir neigen selber zu so einer Vereinfachung, glaube ich, in der Darstellung und unterstützen meines Erachtens da diese Überverallgemeinerung. Und wie gesagt, was wir damit verschenken, sind die Gelegenheiten für so einen maßgeschneiderten Umgang. Mein Beispiel ist, auch wenn es vielleicht ein bisschen abwegig erscheint, wenn Sie einen Musikstreaming-Dienst benutzen, dann schaffen die das doch auch, bei den unterschiedlichsten Personen zu den unterschiedlichsten Zeiten jeweils die Musik vorzuschlagen, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit diese konkrete Person nutzt. Wir sagen ja nicht, nur weil im Schnitt über 65-Jährige häufiger Beethoven gerne hören, müssen die ab jetzt von morgens bis abends Beethoven hören. Und das ist sozusagen, was man verschenkt. Den Musikstreaming-Ansatz, den verschenken wir, wenn wir so stark verallgemeinern und so in Altersgruppen denken und wenn wir auch noch wissen, dass diese chronologischen Alter eine wirklich schlechte Beschreibungsgröße sind, um jemanden zu charakterisieren.
Dann sind wir im Grunde bei der praktischen Umsetzung. Wie äußert sich das in unserem Leben? Was hat die Gesellschaft davon, wenn wir uns alle ernster nehmen, egal wie alt wir sind? Frau Burmeister, Sie ermutigen ja Frauen ab 47 mit Ihrem Online-Magazin zum Beispiel stolz auf sich zu sein, sich als wertvoll wahrzunehmen. Was ändern denn die Frauen, die in dieser Community sind, in ihrem Leben? Wie wichtig ist das, dass man so eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten findet?
Ich glaube, dass das was ganz Entscheidendes ist, weil ich komme jetzt noch einmal auf die Wechseljahre und diese mitunter enormen, also auch körperlichen Veränderungen oder auch diese psychischen Begleiterscheinungen. Das Problem ist, dass ganz viele Frauen das als was Individuelles wahrnehmen. Also mir ging das auch so. Ich hatte furchtbaren Brain Fog. Ich habe wirklich nicht mehr gewusst, wie mein Nachbar heißt und so. Und denke natürlich, oh Gott, ich habe Alzheimer. Also das wird alles individualisiert, anstatt zu verstehen, das geht Millionen anderen Frauen auch so. Und das hilft natürlich wahnsinnig. Und dann kommen wir in den Austausch zu begreifen, ey, das liegt nicht an mir, weil ich mal wieder nicht reiche, sondern das geht ganz vielen Frauen so. Und natürlich auch, es hat auch was Strukturelles. Also wenn wir das zum Beispiel erleben, dass ältere Frauen schwierige Zugänge haben, was den Arbeitsmarkt anbelangt, weil sie zum Beispiel auf ihre Bewerbung wirklich überhaupt keine Antwort bekommen, dann ist das was Strukturelles, weil das Frauenbild eben so ein negatives ist. Und was wir aber ändern, ist, dass wir, oder das ist das, was ich erlebe, dass die Frauen tatsächlich sozusagen empowered werden, dass die Mut kriegen, dass sie Impulse bekommen. Und was ganz schön ist, ich kriege dann halt so Mails, wo drin steht, vielen Dank für euer Engagement und so weiter, weil ihr so seid, wie ihr seid, habe ich jetzt das und das gemacht. Und es ist wirklich so, dass Frauen dadurch so Impulse kriegen, was zu verändern oder mal mutig zu sein oder zu denken, ey, scheiß doch drauf, ich mach das jetzt einfach. Und ich glaube, das ist was ganz Entscheidendes, was wir da versuchen, ist, ein bisschen den Druck rauszunehmen, die Dinge lockerer zu sehen, spielerischer im Umgang. Und auch bei uns spielt ja der Humor eine ganz, ganz, ganz entscheidende Rolle, weil es eben einfach hilft, drüber zu lachen oder lachen zu können, auch über diese eigenen schwierigen Situationen. Und das schafft was Verbindendes und es schafft eine Leichtigkeit. Und ich glaube, dass die ganz wichtig ist, ja, um das alles gut auszuhalten. Denn das Leben ist ja nicht, es ist echt ein schwieriges Leben, ganz insgesamt. Also nicht nur was Alter anbelangt.
Frau Polanski, welche Impulse bekommen denn Menschen, die ihre Ausstellung besuchen? Was haben Sie da für Rückmeldungen? Gibt es da Veränderungen, dass man sagt, ich habe drüber gelacht, ich habe mich selber vielleicht auch wiedergefunden? Kann das die eigene Sicht verändern oder kann das dazu führen, dass wir Vorurteile auch abbauen?
Ja, das haben wir sogar mal eine kleine Umfrage gemacht. Da war es eher so, dass sie sagen, sie kommen mit dem anderen etwas weniger, haben jetzt weniger Angst vor dem Altern oder sowas. War ein bisschen eher in Richtung positiv, aber fast 50-50. Aber das ist wirklich nicht repräsentativ. Insgesamt sind die Stimmen sehr positiv. Ich glaube, das, was am meisten gefällt den Leuten, das ist, dass man sich in dieser Form mit dem Alter auseinandersetzt. Wir haben ja sehr viel Aufklärung und Wissen, das verbreitet geleitet wird über das Alter. Und da wird eben einfach gelacht und ins pralle Menschenleben hineingegriffen. Altersstereotype flackern auf durch die Kommentare in der Ausstellung und durch das ganze konzeptionellen Hintergrund wird aufgefordert, sich auch mit dem eigenen Lachen auseinanderzusetzen, aber das alles in einer diskreten Form, sodass das nicht das Lachen stört. Das würde das Lachen stören, wenn wir das Bewusstsein anknipsen. Man darf diese Lust nicht stören. Deswegen nenne ich die Sache auch den anderen Beitrag zum gesellschaftlichen Altersdiskurs. Also dieses hinter die Kulissen schauen, ins eigene Unbewusste und zu denken, oha, wieso lache ich denn jetzt? Oder die Freundin, mit der ich die Ausstellung besuche, wieso lacht die denn über mich? Und dann wird diskutiert. Das regt auf ganz andere Weise das Nachdenken über das Alter an.
Mir scheint das auch ein ganz wichtiger Aspekt zu sein. Man könnte ja jetzt argumentieren, diese Ausstellung stellt ja eigentlich Stereotype aus. Aber durch diese Reflexion ist ja eine ganz andere Absicht dahinter. Und das heißt, vielleicht müssten wir auch mehr noch dahin kommen zu sagen, nicht nur bei wem tauchen zum Beispiel Stereotype auf, sondern wann, in welchen Kontexten und wann sind die allenfalls hilfreich, also hier, weil sie bei der Auseinandersetzung helfen und wann nicht.
Ich wollte nur sagen, wir haben doch alle Altersstereotype in uns. Also wenn Sie auch Becker Levy oder so hören, die großen Altersforscher, die sagen ja, die hat ja alle, unser ganzer Umgang wird bestimmt durch unbewusst negative Einstellungen zum Alter. Und Sie sprachen ja vorhin an, was da in der Forschung alles die Ansätze, dass die das wirkliche Altern gar nicht erfassen und haben sich ja eigentlich auch, so habe ich das verstanden, vielleicht war es falsch, gegen die Stereotype gewendet, die vielen Forschungsansätzen zugrunde liegen.
Genau, und das wäre jetzt eben so ein Aspekt, der, dass man sagt, vielleicht sollten wir auch mal an jeweils die Kontexte denken. Wenn ich jetzt einen Zusammenhang feststelle zwischen einer relativ schwer veränderbaren Eigenschaft einer Person und was immer das für Nachteile dauerhaft haben kann, die kann ich relativ schwer ändern, aber Kontexte oder Situationen, die kann ich ändern. Und wir haben eine neue Möglichkeit, glaube ich, dass uns eben die Dinge zum Beispiel, die uns nicht auffallen. Wir haben heute, glaube ich, theoretisch und praktisch eigentlich die Möglichkeit, auch sowas wie Situationen, wo wir uns unterstützend, anregend verhalten oder Situationen, wo wir sozusagen jemand entmutigen, irgendetwas zu tun, vielleicht uns selber auch zurückzumelden und uns also auch neben zum Beispiel Karikaturen oder anderen auch mit unserem eigenen Verhalten sozusagen auseinandersetzen zu können. Das wäre nochmal vielleicht auch ein Ansatz, den man sich ansehen könnte, stärker den Kontext, also das Situative anzuschauen und nicht über die Situation hinweg zu verallgemeinern.
Ich möchte nochmal auf Frau Polanski kommen. Sie haben eben das Wort Lust gesagt, als Sie eben über den Humor sprachen und ja, da kam das Wort Lust. Und ich finde, das ist ein ganz entscheidendes Wort. Denn ich glaube, dass es sehr stark um Lust geht, weil wenn man Lust hat, dann entsteht ein Gestalten. Und ich glaube, das ist was ganz Entscheidendes. Und das ist auch was ganz Entscheidendes, was die Menschen unterscheidet, die zum Beispiel jetzt altern als viele Generationen davor. Und eine Autorin hat einen ganz wunderbaren Satz gesagt. Die hat gesagt, wir sind mit David Bowie sozialisiert. Wir werden nicht mit 60 anfangen, Schlager zu hören. Und das finde ich sehr passend, weil ich eben erlebe, dass, wie gesagt, jetzt kann ich nur für die Frauen sprechen, aber dass die Frauen, die jetzt altern, was ganz, ganz anderes mitbringen als die Generation unserer Mütter und auch die dazwischen. Und was da eben ist, ist ein Gestaltungswillen. Und der ist natürlich stark mit Lust verbunden. Und das finde ich was ganz Wichtiges, weil wir müssen Alter gestalten, also unser Alter gestalten und damit gestalten wir natürlich augenblicklich auch Gesellschaft. Und deswegen ist diese Rückkopplung so wichtig. Und deswegen finde ich das so wichtig, über Alter zu sprechen, weil wir als Gesellschaft ein neues Verständnis von Alter brauchen. Nämlich, und da kann ich andocken bei dem, was Herr Martin da so sagt, weil ich glaube, es geht eigentlich letzten Endes um fluide Altersbilder, dass wir wegkommen von diesen starren Zuschreibungen und begreifen, Menschen sind so individuell und das hat gar nicht so viel mit dem Alter immer nur zu tun. Und dass wir uns da öffnen und einfach zu gucken, was bringt dieser Mensch mit?
Ich glaube, das, was Sie jetzt sagen, ist ganz zentral. Also wie entsteht überhaupt bedeutsames Verhalten, wenn es nicht die Absicht gibt? Wenn, und das ist, glaube ich, dieses, wie schaffen wir sozusagen auch Anerkennung dafür, dass Personen solche Wege suchen, sich selbst, ihre Gemeinschaft, die Umgebung irgendwie zu gestalten. Sondern was etwas tut, ist unser Wunsch sozusagen nach Zugehörigkeit, nach Sinnhaftigkeit und das setzt uns in Bewegung. Und hier ist die Gefahr sozusagen, wenn wir Leute ausgrenzen, weil wir sagen, in deinem Alter, implizit oder explizit, dann verringern wir die Chancen meines Erachtens für dieses sinnhafte Engagement. Also mir scheint das ein sehr zentraler Punkt.
Das ist ja auch so dumm, weil diese Menschen ja so wahnsinnig viel mitbringen. Und jetzt kommen wir wieder auf die Erfahrung. Ne? Gut, nicht alle bringen wahnsinnig viel Erfahrung mit oder so, aber generell bringen die Menschen ja viel mit. Und sich das sozusagen nicht nutzbar zu machen, sondern das auszuschließen, nur weil jemand ein gewisses Alter erreicht hat, das ist einfach ein dummes Verhalten.
Ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, dass wir uns mit dem Thema Altern, mit dem Phänomen des menschlichen Alterns, das uns alle betrifft, das die Gesellschaft insgesamt betrifft, dass wir uns da nicht nur intellektuell auseinandersetzen, sondern dass wir das erleben. Und bisher steht die Wissensvermittlung ganz im Vordergrund, was das Altern betrifft. Also es ist ein unablässiger Strom an Informationen aus allen Kanälen von Politik. Das sind auch große politische Programme, die dahinterstehen, wenn wir dauernd mit diesem Thema konfrontiert werden. Aber wir müssen uns, glaube ich, öffnen, dass wir zum Beispiel auch Vorbilder ältere Frauen als Vorbilder haben. Das ist eine Erfahrung, ein Gefühl ist damit verbunden, wenn ich eine Frau, ein Vorbild bewundere. Und diese Erlebnisse, die fehlen, glaube ich.
Ich möchte jetzt ganz kurz noch, eigentlich sprengt das jetzt schon unseren Rahmen, aber kurz anreisen möchte ich es und vielleicht mit Herrn Martin beginnen. Gilt das denn für jedes Alter oder müssen wir nicht wirklich eine klare Trennung auch machen? Wo fängt denn das hohe Alter an? Da fällt mir jetzt Philip Roth ein, der amerikanische Schriftsteller, der gesagt hat, das Alter ist ein Massaker. Irgendwann ab 80 oder 90 ist es einfach anders wie mit 65, 70. Wie sehr müssen wir das in den Fokus nehmen?
Es gibt Studien, die machen das sozusagen eher Entwicklung ereignisbezogen. Also Studien, die sagen, lass mal mich unabhängig davon, wie alt die Personen waren, gucken, wann die gestorben sind. Und dann rückwärts rechnen, also sozusagen vom Todeszeitpunkt aus rückwärts gehen. Und dann stellt man in den Studien fest, zum Beispiel, dass die kognitiven Leistungen, geistige Leistungsfähigkeit, etwa 4,9 Jahre stärker abnimmt vor dem Tod, jetzt unabhängig vom chronologischen Alter. Das heißt, solche Ereignisse, wenn einen sowas interessiert, sind der bessere Marker für Entwicklung. Selbst bei den 100-Jährigen, wenn wir jetzt sagen, die sind extrem alt oder hochaltrig, zeigen ja unsere Daten, und das zeigen, glaube ich, alle 100-jährigen Studien, dass alles vorkommt in dieser Altersgruppe. Also auch hier einfach nur zu sagen, die 100-Jährigen, die sind ja demnächst tot, und das beschreibt die in zureichendem Maße, unterschätzt auch hier die Heterogenität von den Sachen. Wir haben zum Beispiel jetzt mit Bewegungssensoren und moderner Messtechnik bei 100-Jährigen in ihrem Alltag Daten erhoben, und das war überhaupt kein Problem. Das Problem war eigentlich in der Begutachtung vorher, ja, bei die armen Älteren, die können ja mit Technik nicht umgehen und ist ein ethisches Problem. Das heißt, wir schließen hier auch Leute aus, auch aus Forschung oder anderen Zwecken, nur weil wir annehmen, die sind halt jetzt 80. Wenn Sie an Jeanne Calment denken, die Person, die vermeintlich am ältesten geworden ist, 122 Jahre, die hat man mal gefragt, die hat mit 114 an einem Gedächtnistrainingsstudie teilgenommen, warum sie das eigentlich macht. Und dann hat sie gesagt, man muss doch immer mal was Neues ausprobieren. Also, und weil auch das mit der Erfahrung dann auftauchte. Wir haben 2020 Daten analysiert, wo die Frage war, sind sehr alte Personen mit einer höheren Übersterblichkeit durch die Corona-Infektion betroffen, und haben festgestellt, die 100-Jährigen haben keine höhere Übersterblichkeit gehabt im Vergleich zu 80-Jährigen zum Beispiel. Und da kam jemand drauf, die sind 1920 oder früher geboren, die haben vielleicht noch die Immunantwort der spanischen Grippe in ihrem Körper. Das heißt, hier ist es was Biologisches, aber es gibt auch andere Erfahrungen, die Leute gemacht haben, die ihnen vielleicht helfen, heute Sachen zu bewältigen, die sie vielleicht weitergeben können. Das heißt, dass wir uns auch mal auf die Suche begeben nach Erfahrungen von Generationen oder von Personen, wo wir das bisher noch nicht gemacht haben. Das, glaube ich, ist schon auch wertvoll.
Wir sind am Ende unserer Gesprächsrunde und ich möchte Sie gerne zum Schluss alle drei noch kurz bitten, dass Sie jetzt einfach noch uns Ihren ganz persönlichen Tipp geben dürfen. Ja, für eine neue Sicht auf das Alter. Was ist Ihnen jeweils da besonders wichtig? Frau Polanski?
Das Alter nicht mehr wie etwas Exotisches betrachten, sondern es als etwas ganz Normales nehmen. Es ist eine bestimmte Phase im Lebenslauf, das sogenannte jüngere Alter und das höhere Alter, wie das jetzt gesagt wird, das sollte man, glaube ich, nicht mehr sagen. Alle Lebensphasen sind gleich wertvoll, würde ich sagen.
Herr Martin, Ihr Tipp?
Ich würde Bedeutsamkeit und Wege zu suchen, wie man sich als bedeutsam handelnd erlebt, in den Vordergrund stellen, nicht die Suche nach dem Nahrungsergänzungsmittel, was einen länger leben lässt.
Frau Burmeister?
Also mir hilft es, das Alter als was Spannendes zu betrachten, etwas, das ich noch nicht kenne und auf das ich neugierig bin und das ich entdecken möchte.
Vielen Dank. Runter vom Abstellgleis. Wie altern wir in Würde? Das war das Thema heute im SWR Kulturforum. Ich bedanke mich sehr bei meinen Gästen. Franziska Polanski, Ärztin und Kuratorin der Doppelausstellung Alter. Das Alter in Karikatur und Kabarett. Diese Ausstellung ist noch bis Ende Juni im Deutschen Kabarettarchiv in Mainz zu sehen. Ich danke Silke Burmeister, Publizistin und Gründerin des Online-Magazins Palais Flux für Frauen ab 47. Und Mike Martin, Gerontologe an der Uni Zürich und Gründer des Healthy Longevity Forschungszenters. Danke für Ihre Argumente und Ihnen allen fürs Zuhören. Mein Name ist Kerstin Bachtler.